Fallout 3 und Half-Life 2 ist auch dabei. Und du denkst, das ist so dumm, das geht nicht mehr. Da kommt doch schon die nächste Folge, aber bitte sehr. Anschluss 2 gegen Halo Reach. Manche Duelle sind echt ne Bitch. Und beim nächsten Sportvergleich bin ich echt raus. Wem mach ich denn da was vor? Ahaha.
Ich hör Last Game Standing, den Podcast. Der Schiffer und der Alp, die wissen gar nichts. Last Game Standing, bisschen rotzig, aber ich höre trotzdem jede fucking Folge. Last Game Standing, yeah, yeah, yeah. Alf und Schäfer, yeah, yeah, yeah. Alf und Schäfer.
Hallo und herzlich willkommen hier zum dritten Viertelfinale der achten Staffel von Last Game Standing, der Staffel, in der wir den besten NPC der Computerspielgeschichte suchen. Und heute, wie immer, bei mir Christian Alt. Hallo Christian.
Hallo.
Ja, heute tritt an Bo, der Hamster von Minsk aus Baldur's Gate, gegen den Esel aus Dungeon Siege. Wenn ich das richtig sehe. Genau.
Den Packesel, also. Genau. Das Maultier, um genau zu sein. Aber da kommen wir gleich zu.
Genau, da kommen wir gleich zu. Vielleicht vorher noch ein paar, ein paar Bekanntmachungen. Nämlich zum einen haben wir ein Community-Pick. Ihr habt gestimmt für wen habt ihr nochmal gestimmt? Für den Repo-Mann und für
Patches.
Patches, der Händler aus Dark Souls. Jetzt haben wir endlich einen Händler wieder in der Staffel. Gegen Repoman, den Gerichtsvollzieher aus Die Sims.
Also ungefähr das Gegenteil von einem Händler, so ein bisschen.
Genau. Also das ist eine ausgesprochen interessante Begegnung, die hier auf uns wartet. GLaDOS mit 20% ganz, ganz knapp auf Platz 3. Und dann Platz 4 kam dann King Katana. Tsuragi aus Disco Elysium, der Junge aus dem Kühlschrank mit 8% und so weiter. Matt, der immerhin 2 Sprachnachrichten bekommen hatte, 7% und liegt damit auch noch im ersten Drittel oder im ersten Viertel sogar. Also vielen Dank für die rege Beteiligung. Vielen Dank auch für die Beteiligung am Jahresgürtel, wo sich Hades ganz knapp, fast genauso knapp wie Hades im Dezembergürtel gegen Cyberpunk verloren hat, konnte sich Hades jetzt dafür den Jahresgürtel sichern. Herzlichen Glückwunsch an Hades und mehr gibt es dann natürlich nächste Woche, wenn es dann eine neue Folge von Wer hat den Gürtel gibt. Aber jetzt erstmal.
Eine Sache muss man da noch hinweisen, und zwar hat Hades oder Hades, wie
die Fans sagen.
Oder Hades vielleicht.
Genau.
Hades. auch deswegen gewonnen, ist meine große Vermutung, weil es ein fantastisches Meme gab, ein Video aus Sie nannten ihn Mücke, umgewandelt auf Hades versus Cyberpunk. Und ich glaube, das hat einiges zum Gewinn des Jahresgürtels beigetragen.
Ja, und wenn es auch nur ein Müh beigetragen hat, dann war es das entscheidende Müh. Ja? Also, es ist ja nicht nur zu sehen, ist ja nicht nur Hades und Cyberpunk, sondern zu sehen ist ja die ganze oder große Teile der LGS-Community. Also, deswegen, wir sehen hier wieder, Memes zu machen kann sich lohnen. Ja.
Ja, genau. Erst Donald Trump und jetzt Hades mit Memes an die Macht.
Genau. Es ist halt, weißt du, wie mit der Atomenergie oder so. Oder kann man für was Gutes nutzen und für was Schlechtes. Weißt du?
genau so ist es.
Ja, was denn?
Ja, die kritische Masse, die haben wir jetzt hier tatsächlich gehabt für den Sieg von Hades. Aber lass doch mal zum Thema der heutigen Folge kommen. Wir reden über Bo versus den unbenannten Packesel, das Packmaultier aus Dungeons Siege.
Genau.
Christian.
Ja, und wir reden also quasi, das Duell ist ein NPC gegen ein Inventar. Das ist das Duell.
Ja.
Du hast in bester NPC 3 Nominierungen gehabt, hast einen NPC nominiert, einen Companion und ein Inventar. Das ist die Bilanz. Ja, genau. Und warum auch nicht? Ja, erzähl doch mal was über den Packesel. Was ist so geil an diesem Packesel?
Also, okay. Du und dein Baldur's Gate, du wirst einfach hier diese Runde verlieren, weil dein Spiel hat keinen Packesel. So, wir kennen das noch aus der grauen Vorzeit der RPGs, der grauen Vorzeit auch der Action-RPGs. Man ist in so einem Dungeon und dann sammelt man irgendwie Kram und es läuft ganz geil und plötzlich kommt immer dieser eine Punkt, wo man merkt, oh fuck, ich muss eigentlich in die Stadt, weil ich muss meinen ganzen Krempel jetzt endlich mal verkaufen. Ich habe hier das graue Schwert der Urahnen, das irgendwie plus 5 Schicksalswurf macht. Und dann habe ich hier noch die blaue Mütze des Straßenbahnfahrers, der hat irgendwie Glück plus 2 und so. Ne? Und dann weiß man am Ende gar nicht mehr, was man macht. Und es muss dann alles ins Inventar und dann nervt das total. Und man muss eigentlich dann in die Stadt. Jetzt hat so ein Spiel wie Diablo. Diablo ist ja eh ein sehr, sehr cleveres Spiel. Ende der 90er schon ein System eingeführt. Nämlich das Stadtportal, das sich innerhalb von Ladezeit 90er Jahre, irgendwie von einer Minute oder so, in die nächste Stadt bringt. Und dann geht man zum Händler, dann verkauft man den ganzen Klump und dann geht man wieder durch das Stadtportal, was noch offen ist, in den Dungeon wieder rein. Das ist ein System, das heute noch geil ist. Aber partybasierte Spiele haben das nicht. Also alles, Baldur's Gate hat das nicht. Das hat auch heute noch, also wenn du an sowas wie Divinity Original Sin 2 denkst, die haben das auch nicht. Da ist es nämlich auch so, ich weiß nicht, ob du das kennst, Christian, wenn du bei Divinity so einen Run hast und du bist irgendwo in den Wäldern auf der zweiten Insel oder so, rennst an den Wäldern rum und schnetzelst dann so kleine Skelette oder Monster und die droppen jede Menge Loot. Und dann passiert nämlich Folgendes, du hast eine Party, die besteht aus 4 Leuten oder so und dann machst du das Inventar auf. Ich habe ja inzwischen so einen Widescreen, Ultra-Widescreen-Bildschirm und dann kann ich das so richtig so nebeneinander legen und dann muss ich da immer so hingehen und diese Sachen so verschieben von einem Inventar in das nächste, dass die alle wieder mehr oder weniger ausgeglichen sind. Das ist wie so in so einem so ein Physik-YouTube-Video, wo jemand so Flüssigkeitsdynamik zeigen will, indem man einfach 4 verbundene Gläser miteinander, weißt du, schüttest irgendwo was rein und dann muss das irgendwie abfließen.
Darf ich bitte das Fachwort dafür ins Spiel bringen? Du meinst kommunizierende Röhren, oder?
Ist das das Fach? Warum?
Also
ist das das?
Ich muss.
Warum weißt du, dass es so heißt?
Das weiß ich nicht.
Es sind kommunizierende Röhren, ja?
Genau,
ja.
Kommunizierende Röhren meinst du.
Ja.
Bitte.
Boah, krass, okay, der Schiffer,
ja.
Ey.
Ja.
Genau.
Das war fast jetzt so ein krasser Moment wie damals, als ich On the Flip Side gesagt habe. Weißt du noch? Und plötzlich aufgetrumpft bin mit so Oxford-Englisch.
Ja.
Genau.
Genau. Sehr, sehr gut. Genau, also es sind kommunizierende Röhren in solchen Spielen, weißt du, du musst es dann irgendwo da reinballern und es nervt total und es ist einfach nur anstrengend. So, dann kommt das grandiose Spielejahr 2002, ich wollte 1999 sagen, 2002. 2002 kommt ein kleines Spiel auf die Welt namens Dungeon Siege. So eine Mischung aus Baldur's Gate, also klassisches D&D-System und eben Diablo, entwickelt von Chris Taylor. Woher kennt man Chris Taylor, Christian?
Weiß ich nicht mehr.
Von Total Annihilation. Ah, ja. Ich habe hier mal so einen Christian Schiffer-Move gebracht. Du stellst immer so Zwischenfragen, muss ich immer auch dann sagen, nee, keine Ahnung, weiß ich nicht, ja. Habe ich jetzt mal gegen dich verwendet hier. So, Chris Taylor hat Dungeon Siege gemacht, der hat Spielestudio gehabt namens Gas Powered Games. Die haben dann für Microsoft eben Dungeon Siege gemacht. War kein allzu großer Erfolg, muss man leider sagen.
Ja, leider, also... Naja.
Genau, also es hat eine 75 gehabt in der GameStar.
Genau, aber Metascore von 83, also es ist woanders in der Welt besser angekommen. 86, Entschuldigung.
Deutschen, die waren da wahrscheinlich in so einer Matt-Gothic-Seligkeit und haben sich dann nicht die Bohne für interessiert.
Ja, aber irgendwie. Es war auch geiler Gothic, also sorry, also ich fand Dungeon Siege, was halt, es war technisch insofern beeindruckend, als dass es halt kaum Ladezeiten hatte, ne, also du konntest dort in eine Höhle reingehen und das war alles sehr smooth, aber ich fand es spielerisch, fand ich es jetzt, ja.
Ja, also ich fand das sehr, sehr geil, als das rausgekommen ist. Ich war da wirklich, ich glaube, ich habe es sogar durchgespielt. Ich fand es richtig gut irgendwie. Mhm. Und eine der Sachen, die mir bis heute im Gedächtnis geblieben ist, ist eben der Packesel. Ja, du kommst aus dieser traurigen Welt, in der du alle Items immer von einem Charakter auf den nächsten ziehen musst. Und dann ist da dieser eine Charakter, der nur zwei Dinge kann. Erstens kann er Gegner mit einem Kick wegtreten. Und ist gar nicht so schwach.
Das war geil. Ja.
Und zweitens kann er halt sau viel tragen. Ein Packesel kann dreimal so viel tragen wie ein menschlicher NPC und damit ist die Wurst gegessen, die Birne ist geschält, das Ding ist durch und so. Du läufst mit diesem Packesel durch die Welt, der auch echt zwei Drittel Health Bar hat, also der verträgt gar nicht so wenig. Und dann kannst du einfach alles einsammeln, was du willst. Die ganze Welt öffnet sich plötzlich, weil du nicht mehr in diese Scheißstadt zurück musst. Du läufst mit dem Packesel und du läufst und läufst und läufst und läufst da durch und es ist alles gut. Ein anderes Spiel,
das ist... Nicht ganz, lieber Christian. Darf ich da jetzt schon anfangen zu widersprechen? Ich habe sehr viel Widerspruch zu dem.
Ja, mach mal.
Darf ich jetzt schon anfangen?
Ja, mach mal.
Weil es gibt hier eine Flipside. Nämlich, ja... und das tut die GameStar in dem damaligen Test, finde ich, sehr schön auf den Punkt bringen. Eine nette Idee ist der Packesel, der zwar im Kampf keine Hilfe ist, aber ein sehr großes Inventar hat. Der graue Möhrenfresser belegt jedoch einen vollen Partyplatz. Und das ist doch das Problem, dass quasi, ich meine, du hast dann größeres Inventar, aber das kommt zum Preis, weil du nämlich dann eine Person weniger mitnehmen kannst. Und das ist nämlich mein Problem damit. Ich fand den Esel schon auch ein bisschen cool, aber ich finde, also abgesehen davon, dass ich finde, man kann sein Zeug auch mal selber tragen, ja, es ist für mich eine Lösung für ein Problem, das es nicht gibt. Oder das sich auf vielfache Art leichter lösen lässt, zum Beispiel mit einem größeren Inventar. Oder mit so etwas, was ja heute viele Rollenspiele haben, mit so einem Schrott-Button, weißt du, wo du einfach alles, was du nicht brauchst, zum Verkaufen irgendwo hinschieben kannst. Und wenn du dann das nächste Mal bei Frieda bist, im verschneiten Winterfell oder wie das da hieß, dann kannst du halt da aufs Knöpfchen drücken und das alles verkaufen. Das ist so, also ich finde... Das Problem, was es löst, ist nicht groß genug, dass ich dafür einen wertvollen Platz für einen Charakter opfern würde.
Wir leben hier in einer Welt, in der es keinen Schrott gibt. Das ist alles tolles Zeug. Das muss alles noch an den Mann gebracht werden oder an die Frau. Das ist alles von hoher
Qualität. Dann halt kein Schrott, sondern größeres Inventar.
Nee. Was du sagst, das mit dem Partyplatz, das verstehe ich, aber andererseits, und das ist für mich das viel tragfähigere Argument, dieses Spiel hat eh eine Sechserparty und ich hasse Spiele mit Sechserparty. Ich finde die fast unsteuerbar und dadurch macht es das Spiel sogar noch ein bisschen einfacher, indem du einfach Dinge rumtragen kannst und du hast nicht noch einen Partyplatz belegt mit irgendeinem anderen Horst, der auch noch ein Schwert irgendwie in die Hand gedrückt kriegt. Nee, das macht dann der Esel und der Esel ist mein treuer Begleiter. Ich bin Esel-Fan.
Ich muss hier kurz die Tür aufmachen. So. weil es gerade geklingelt hat. Nicht wundern, wenn ihr jetzt im Podcast Schritte gehört habt. Es waren meine. So.
Okay.
Ja, okay. Ja. Also.
Ja. Da fällt dir nämlich nichts mehr ein.
Naja, ich. mir fällt dazu wirklich nicht viel ein. Du hast ein Inventar nominiert. Sorry. Also ich meine, ich ja, ich finde den Esel schon ganz nett, aber ich meine, die Idee ist nicht so neu. Also es gab zum Beispiel, ich weiß nicht, was es war, ob es nicht Frontier war oder so, also eins von diesen Elite-Spielen, wo du deinen Raumgleiter hattest und du hattest dann aber immer noch einen Frachter dabei, ja, also wo dann quasi dein ganzes Zeug drin war. Und letztendlich ist das halt, der Frachter ist halt dann im Fantasy-Ding der Esel, nur dass der Esel eben einen wichtigen Inventarplatz einnimmt und letztendlich ein Problem löst, das nicht existiert und das man auf zigfache Art leichter lösen könnte.
Ja, Christian, jetzt muss ich dich mal ganz ehrlich fragen, hast du ein Problem mit Tieren oder was? So, hast du ein Problem mit der Natur?
Ich liebe Tiere und ich finde, die sollen nicht dazu abgestellt werden, nur Dinge zu tragen. Ich will, dass dieser Esel über eine grüne Wiese springt, glücklich, anstatt dir dein Zeug hinterher zu tragen. Deine blaue Trambahnmütze. Das ist meine Meinung zu Tieren.
Nee. Also Tiere.
Wieder der Ausbeutung von.
Nee, der wird ja nicht ausgebeutet, der freut sich ja. Natürlich. Der hat ja eine Aufgabe in seinem Leben. Der freut sich,
wenn er in einen scheiß Dungeon hier mit lauter Skeletten und Spinnen und keine Ahnung, was dir da eine blaue...
Der freut sich.
Glaubst du, da hat der Esel sein ganzes Leben darauf hingearbeitet, Christian Alt seine Trambahnmütze in einen finsteren Dungeon hinterher zu tragen?
Ja.
Okay, gut. Soll ich mal was zu Bo sagen?
Nee, lass mich nur einen Gedanken zu Ende bringen. Erstens, also so, der Esel ist ja auch nur, ist ja auch ein Stellvertreter eines größeren Trends. Und zwar kam dann ein paar Jahre später Torchlight raus. Und Torchlight hat die Idee des Esels perfektioniert, weil da hast du einen Hund. Und dieser Hund hat eine ganz ähnliche Funktion, der kann auch Dinge aufheben, auch automatisch. Und dann kannst du ihn einfach wegschicken und dann läuft er weg. Du kannst weiter schnetzeln, wie es in der GameStar heißt.
Wie es bei uns immer hieß in der Pen-and-Paper-Rollenspielgruppe.
Genau. Immer. Du kannst dann weiter schnetzeln, während dein Hund gerade in die Stadt läuft und alles verkauft. Und so, das ist die Weiterführung dieser grandiosen Esel-Idee, nämlich einen NPC zu haben, der... sowas wie ein halber Begleiter ist, der aber wirklich mal sinnvoll ist. So, was bringt mir dann noch ein Typ, der irgendwie mit dem Schwert zuhauen kann? Ich will einen Esel haben, verdammte Scheiße. So.
Ja, aber dann nimm dir doch einfach einen Typen mit, der nichts anderes tut, als nur zu tragen.
Ja, aber der kann nur ein Drittel von dem tragen, was der Esel tragen kann.
Ja, dann warum macht man dann nicht ein größeres Inventar? Das verstehe ich halt nicht. Das ist doch so lächerlich in Rollenspielen. Du schleppst 1000 Millionen Sachen mit, aber dann gibt's plötzlich eine völlig willkürliche Gewichtsgrenze oder sowas. Also, das ist mir überhaupt nicht klar, wieso macht man sich dann nicht ehrlich und sagt, fuck it. Ja, das ist doch, ich versteh's nicht. Also, da wird irgendwo so eine Art Realismus simuliert, was der völlig an der realen Welt vorbeigeht, weil in der realen Welt kannst du auch nicht, 15 Plattenrüstungen mitschleppen. Und trotzdem gibt es dann halt irgendeine willkürliche Gewichtsgrenze, die nur dazu führt, dass du halt dauernd in die Stadt zurück musst, um Zeug zu verkaufen. Also, ich verstehe es nicht. Und ich meine, ich finde die Idee mit dem Esel charmant, aber auch der Esel, ich weiß noch irgendwie, klar, man hat dann mehr Inventarplatz, aber trotzdem war der Esel dauernd voll. es verlagert ja nur das Problem, es verschiebt es ja nur eigentlich, das Problem. Und dann hast du halt einen Esel voller Schwerter gepackt und hast aber keinen Inventarplatz dafür.
Oh, das klingt wie ein toller Abenteuer-Liebesroman. Ein Esel voller Schwerter. Das ist schön. Genau.
Ja, aber okay,
erzähl mal über Bo. Komm, du willst jetzt, merk schon, du willst über dein Tier des Tages reden. Komm, erzähl mal was über Bo. Ist okay.
Also, weißt du noch, Christian, warum ich Bo nominiert habe?
Weil du nicht Minsk nominieren wolltest.
Genau. Ich hatte ja den Plan, das so ein bisschen zu machen wie Putin und Medvedev, hieß, glaube ich, der damalige Medvedev. Präsident. Medvedev, genau. Kannst du noch mal kurz für die Zuhörer erklären, wie das war damals, als Medvedev Präsident war von Russland? Warum er es wurde.
Oder Premierminister, das ist die Frage. Genau. Ja, also Russland hat in seiner Verfassung, zumindest damals, ich glaube, es ist inzwischen gekippt, hat es zwei Posten, Ministerpräsident oder Premier und eben Präsident, Staatspräsident. Und Putin war, glaube ich, Premierminister von 2000 an. 5 Jahre geht da eine Amtszeit bis 2010. Und man darf aber nur 2-mal antreten, das ist wie in den USA.
Genau.
Da war das so, dass Putin ja gesagt hat, ja, ich trete nicht mehr an, aber hier ist mein Freund Medvedev, genau. Der macht den Job jetzt und ich bin aber Präsident, ich mache den anderen Job.
Ja, genau. Ich glaube, es genauso war das. Ich glaube, es war also umgekehrt. Also Putin war Präsident. Putin hat, glaube ich, als Ministerpräsident angefangen, aber dann war er irgendwie Präsident und dann konnte er halt nur 2-mal antreten. Ja, doof. Also hat er jemand anders vorgeschickt und war dann halt nur Ministerpräsident, aber eigentlich halt Präsident. Ja, das war sozusagen das, was da passiert ist. Und genau sowas habe ich mir ja überlegt. Ich habe ja gesagt, okay, kann Minsk nicht nominieren, weil wir ja nicht den besten Companion suchen, sondern den besten NPC und ich mich ja an die Regeln halte. Also nominiere ich Bo, um dann quasi über diesen Proxy doch irgendwie Minsk zur Abstimmung stellen zu können, wo ich dann weiß, ich gewinne die Abstimmung, weil Minsk natürlich, wissen wir alle, vermutlich der beliebteste und beste NPC aller Zeiten ist. Und das Ding ist, Christian, ich habe mich dann mit Minsk und mit Bo beschäftigt und plötzlich stelle ich fest, okay, fuck, Bo ist ja wirklich eigentlich auch ziemlich geil. Weißt du, das ist so ein bisschen wie in diesem Woody Allen-Film, als die so eine Bank, so einen Tunnel bauen wollen, um eine Bank auszurauben und dann einen Keksladen gründen, um quasi im Keller von diesem Keksladen den Tunnel zu graben und dann wird der Keksladen so erfolgreich, dass sie dann vom Kekseverkaufen leben. So ein bisschen ging's mir, als ich mich mit Minsk und Bo beschäftigt habe. Also Minsk ist vielleicht, also ist sowieso nicht zu trennen von Bo, aber Bo war ich wirklich überrascht, wie weit verbreitet sich Bo dann doch auch hat durch die Popkultur und wie beliebt dieser kleine, süße Hamster ist. Übrigens, Hamster finde ich ja, also wusstest du, dass Hamster, was ich mir immer so vorstelle, Hamster sind doch immer diese Tiere, bei denen so Corona-Experimente mit Masken gemacht werden. Wusstest du das?
Nee, what?
Ja, weil die Hamster haben wohl irgendwie aus irgendwelchen Gründen ganz ähnliches oder reagieren ähnlich auf Coronaviren wie wir. Und deswegen werden diese ganzen Experimente mit so Masken an Hamstern gemacht. Also man hat zum Beispiel bei Experimenten herausgefunden, dass wenn Hamster Hamstermasken tragen, dass sie sich dann eben seltener mit Corona infizieren. Also viele dieser...
Oh mein Gott, ich will diese Masken sehen, die sind wahrscheinlich mega genau, süß.
Genau, jedes Mal, wenn ich mich halt mit Corona und dann kommt wieder das mit den Hamstern, jedes Mal denke ich mir, ich würde so gerne so einen kleinen Hamster mit Hamstermaske sehen. Naja, gibt's aber, habe ich im Internet aber nicht gefunden, aber das nur so nebenbei. Auf jeden Fall, das ist halt, genau.
Ich hab ein Bild.
Kannst du mir das mal im Chat schicken?
Ja.
Ich stell's halt in die Shownotes.
Ich bin nicht sicher, ob es ein Photoshop ist, aber es ist trotzdem...
Ist gefotoshoppt? Ach nee. Ah nee, das ist nicht gefotoshoppt. Das ist, glaube ich, wirklich so.
Das ist sehr geil.
Ja, genau. Ich weiß nicht genau, warum die da immer Hamster nehmen. Ich glaube aber, dass die wirklich offensichtlich haben die so einen ähnlichen Atemapparat oder so, wie wir, nur in klein. Das ist super. Genau, also vielen Dank, liebe Hamster, dass ihr euch da zur Verfügung also oder opfert oder wie man das jetzt auch immer nennen möchte, damit wir weniger Corona-Tote haben. Hast du denn Baldur's Gate 2 gespielt, lieber Christian?
Nein.
Oh.
Nein, also es ist tatsächlich so eine ganz große Leerstelle in meiner in meinem Spiellebenslauf. Ich wollte es machen, als diese Expanded Edition irgendwie vor ein paar Jahren oder Dingsbums Edition rausgekommen ist, wollte ich mir es nochmal anschauen. Hab's so bisher nie geschafft. Ich war immer so müde und es ist halt schon, ich weiß, es ist ein Klassiker, aber es ist auch schon ein bisschen mühsam, sich da reinzufuchsen von der Bedienung her. Und es ist so, es ist schon Arbeit, also, Baldur's Gate zu spielen.
Also ich habe diese neue Version damals gespielt von Baldur's Gate 1 und das war super mühsam. Also man hat sich halt schon an ein paar Komfortfunktionen gewöhnt. Ich weiß aber nicht, ob sie es vielleicht bei Baldur's Gate 2 besser gemacht haben. Also Baldur's Gate 2, ich würde fast so weit gehen, das als den Höhepunkt von BioWare zu bezeichnen, zusammen mit KOTOR vielleicht. Also Baldur's Gate 2 ist ein mega gutes, herausragendes Spiel, weil Baldur's Gate 1 war ja, also man glaubt es ja gar nicht, aber es gab ja eine Rollenspielkrise so Mitte der 90er oder ich glaube, ja so, ja irgendwie so um den Dreh. Und diese Rollenspielkrise hat dann Baldur's Gate 1 beendet. Baldur's Gate 1 hat sich aber noch sehr stark an, also ganz, ganz, also wirklich sklavisch an den D&D-Regeln orientiert. Man ist dort zum Beispiel sehr selten aufgestiegen und so. Und zwar auch sehr, sehr eintönig. Also bis man da in der ersten Stadt ist, mein Gott, dauert halt 40 Stunden. Und Baldur's Gate 2 war in vielerlei Hinsicht einfach das, also die perfekte Version von Baldur's Gate 1, also die perfekte Fortentwicklung, wenn man so möchte. Ich weiß nicht, mit was man das so vergleichen kann. Vielleicht sowas wie Half-Life 1 und Half-Life 2, wobei Half-Life 1 ja auch schon so geil war. Naja, wurscht. Auf jeden Fall halt so. Also wirklich dann sozusagen das wirklich grandiose Rollenspiel mit eben vielen Nebencharakteren, an die man sich erinnert und mit super interessanten Quests. Und du konntest, also ich weiß auch, ich hatte dort so eine Diebesgilde, die du verwalten konntest und mit lauter so Zeug. Also ich finde so diese Art von, ja, so Retro-Rollenspiel hat Baldur's Gate 2 sehr stark beeinflusst. Oder das, was halt heute Retro-Rollenspiel genannt wird. Es gab eben in diesen Baldur's Gate 2 sehr viele herausragende Nebencharaktere oder Companions. Und der herausragendste ist eben Minsk, der immer wieder genannt wird, wenn Abstimmungen sind, was ist der beliebteste Companion. Und wer ist Minsk und warum ist er so beliebt? Also Minsk ist ein Berserker, richtig, richtig groß, Glatze, Tattoos im Gesicht, tiefe Stimme mit so einem russischen Akzent, also einfach so ein Baum von einem Mann. Aber offensichtlich hat dieser Baum von einem Mann zu oft einen auf den Schädel bekommen, weshalb er einen Hamster dabei hat, der ist im Inventar von Minsk. Und er hält diesen kleinen Hamster für einen miniaturisierten Weltraum-Riesenhamster. Und dieser Hamster ist quasi so der, also mit dem redet er immer und das ist sozusagen so sein großer, ja, wie soll man sagen, Mentor. Also Minsk ist so eine ganz klare Figur, so ein Comic Relief, wenn man so möchte. Und lebt natürlich, das hatten wir auch schon von Stam, lebt das Ganze von dieser Fallhöhe. Also du hast halt diesen riesigen Berg von einem Mann und du hast dann diesen kleinen Hamster und er liebt diesen kleinen Hamster und tut alles für diesen kleinen Hamster. Und ich habe jetzt mal einen kleinen Cut-Up gemacht, der, finde ich, ganz schön so umreißt, wie Minsk so ist und wie auch das Verhältnis vielleicht zu Bo. Soll ich jetzt mal schicken, Christian?
Ja, scheiße, wenn du einen Cut-Up gemacht hast, dann gewinnst du auf jeden Fall diese Runde. Fuck.
Go for the eyes, Bo! Go for the eyes! Rask! A den of stinking evil! Cover your nose, Bo! We will leave no crevice untouched! Stand and deliver, that my hamster might have a better look at you. Boo does not like your manner. Feel the burning stare of my hamster and change your ways. I need aid soon, lest my hamster
become an orphan.
Ah, we are all heroes. You and Boo and I. Hamsters and rangers everywhere. Rejoice! Go for the eyes, Boo. Go for the eyes. Rask!
Ja, sehr schön.
Ja, also vor allem so dieses letzte, dieses Go for the eyes im Deutschen. Immer auf die Augen, Boo. Immer auf die Augen. Das ist halt super, super, super bekannt. Also ich glaube, es ist in Mass Effect oder sowas. Ah, nee, genau. Nee, in Guild Wars gibt es zum Beispiel so einen Command-Skill, der heißt halt Go for the Eyes. Und das ist halt so eine Anspielung darauf, ne? Genauso übrigens, wie es in Mass Effect auch einen Hamster zu kaufen gibt, der natürlich eine Anspielung auf Boo ist und so weiter und so fort. Also dieser Hamster hat es eben, und auch Minsk hat es eben sehr weit in alle möglichen Spiele, insbesondere von BioWare, gebracht. Interessant ist, wie ist eigentlich Minsk entstanden? Minsk ist nämlich genauso entstanden, wie man es sich vorstellt, dass so ein Charakter von BioWare entsteht. Nämlich in einer Pen-and-Paper-Spielrunde.
Genau das habe ich gedacht.
Genau so. Also der Designer von Baldur's Gate hatte eine Pen-and-Paper-Spielrunde und Minsk wurde dann gespielt von dem Produzenten und Chefprogrammierer von MDK2. Erinnerst du dich noch an MDK? Sagt dir das noch was?
Ja.
Genau, also MDK war, ich habe das nur ganz kurz gespielt, so ein Spiel mit so einer Wahnsinnsgrafik damals. Und genau so stelle ich mir das vor, weißt du, so irgendwelche Computerspieldesigner sitzen zusammen und machen halt jeden Abend so eine Pen-and-Paper-Rollenspielgruppe und dann gibt es halt da einen geilen Charakter und der schafft es dann halt eben in so ein Computerspiel. Und wenn man sich den Wikipedia-Eintrag anschaut, der sehr lang ist zu Minsk und Boo, da ist dann auch noch mal das Original, der Original Charakter-Sheet abgebildet von Minsk, was ich auch irgendwie ganz nett finde.
Das ist echt geil.
Genau, also daher kommt das. Und und eben Minsk, eben genau dieses Ding, also es war natürlich damals, hat es auch voll den Humor von, ich weiß nicht, wie alt ich damals war, 19, 20, wobei 2002 schon ein bisschen älter, 22 oder so. Auf jeden Fall hat es damals natürlich genau meinen Humor getroffen und genau so diesen Nerd-Humor. Und gerade in so einem Fantasy-Szenario, was ja manchmal so ein bisschen ernst daherkommt und so eichentischig, war dann eben so dieser Minsk, der eben so durchgeknallt war und immer halt mit seinem Hamster gesprochen hat. Und du diesen Hamster dann eben im Inventar hattest. Und wenn du den halt angeklickt hast, dann hat der halt gequietscht und so.
Christian, ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite, okay, ich fange erstmal mit dem Positiven an. Ja. Auf der einen Seite bin ich halt sowieso im Team. Minsk ist ein NPC. Deswegen kann ich dir nicht vorwerfen, hier die ganze Zeit über Minsk zu reden, weil ich natürlich Minsk total spannend finde und auch in unserer, wir hatten ja eine Auseinandersetzung in der ersten Folge, was ist eigentlich ein NPC? Jetzt ist es aber so, dass natürlich, wenn man die, das hast du ja mit deiner Putin-Analogie eben schon klar gemacht, wenn man die Regeln wirklich ernst nimmt, du redest hier die ganze Zeit von Minsk und nicht über Bo oder Bu oder wie auch immer dieser scheiß Hamster jetzt heißt, sondern redest eigentlich nur über Minsk-Reaktion auf einen imaginären Hamster. So der, beziehungsweise...
Das ist nicht imaginär.
Ich weiß, der existiert, aber einen imaginär mächtigen Hamster. So.
Nicht mächtig, groß.
Ja.
Sein Weltraum-Riesenhamster. Und die beiden sind nicht voneinander, kannst du nicht einfach so trennen.
Ja, aber Bo ist so doch... Bo ist doch eigentlich, also der taucht ja nicht auf, der quietscht zwar mal ein bisschen, aber eigentlich ist er doch nur wie so ein, das hätte ja, auch ein,
der,
es hätte
auch ein, mehr Interaktion aufzuweisen hat als dein Esel.
Der Esel kann wenigstens treten. es ist ein bisschen so wie so ein Quietschehuhn, weißt du, so wie so ein Huhn, also dass man so Hunden gibt zum Spielen. Nee. So ungefähr ist das doch.
Nein, weil dadurch doch viel mehr Fantasie drin steckt, weil man sich ja fragt, okay, vielleicht ist das ja wirklich ein riesenhafter Weltraumhamster. Und genau darauf rekurriert ja dann auch sehr viel. Also es gibt dann dieses Webcomic, Mega Tokyo, glaube ich, hat das, wo dann zum Beispiel Boo vorkommt, also dieser Hamster, und wo dann eben auch genau damit gespielt wird, auch mit diesem Ding, ist das jetzt ein Weltraumhamster oder nicht und so weiter. Es gibt, glaube ich, dort auch irgendeine Folge, wo dann Boo einfach nur zurück will in sein altes Leben und so als kleiner Hamster von Minsk und so. Also da ist schon mehr dahinter.
Ja, aber das ist doch jetzt und hier nur, das ist doch nur Fanfiction, was du mir hier jetzt erzählst. Das ist doch jetzt
ja,
nicht.
Und, was, wie viel Fanfiction gibt es zu deinem Esel?
Sehr viel.
Ja, sehr viel Fanfiction. Der Esel trat. Der Esel, ich verstaute mein Schwert in den Esel.
Ja, der Esel also, steht ja nee. Nicht, der Esel steht ja für mehr, der Esel steht ja für ein Gesamt, für eine Spielmechanik. ja.
Nein, und Minsk steht halt für diesen Humor, der in diesem Spiel dabei ist, und genau für diese eben großartige Interaktion eben mit einem großartigen NPC. Man kann das nicht voneinander trennen. Und das ist halt fantastisch. Das ist wirklich fantastisch. Also Minsk und Bo ist einfach geil. Also es ist wirklich geil. Ich hoffe sehr, dass wenn, und da bin ich mir so sicher, dass wenn jetzt Baldur's Gate 3 rauskommt, was ja im Early Access ist, und du hast das ja, glaube ich, schon gespielt, da wird bestimmt auf Minsk und Bo rekurriert werden. Genauso wie bei allen Monkey Island-Teilen Stan Teil davon war. Ja? Also mit Sicherheit. Und ich finde, völlig zu Recht hat sich Minsk und Bo, haben sich die beiden eingebrannt in die Geschichte der Computerspiele. Und wenn es einen Grund gibt, lieber Christian, Baldur's Gate 2 vielleicht doch nachzuholen und vielleicht doch es mit der vielleicht etwas hakeligeren Steuerung aufzunehmen, dann ist Minsk und Bo auf jeden Fall ein gutes Argument, das doch zu machen und auf sich zu nehmen.
Ha, ich neige ja dir recht zu geben, aber
und
trotzdem.
Du wirst die beiden so lieben, du bist auch der Erste. Wenn du Baldur's Gate 2 gespielt hättest, hättest du die sowas von nominiert. Dann hättest du nicht Garrus nominiert, dann hättest du Minsk und Bo nominiert. Oder du hättest halt nur Minsk nominiert, weil du ja.
Weil ich dumm bin, ja.
Glaub,
ja, ja,
ja weil ich dumm bin. Nein, ich sag, du bist nicht dumm. Das ist nicht gesagt.
Ich versuche nur Streit zu suchen, obwohl ich eigentlich deiner Meinung bin. Bo ist ein super Charakter und Minsk auch. Und das Cut-Up, das du mir eben geschickt hast, finde ich echt geil. Und ich habe eigentlich Bock dafür zu stimmen. Ich suche gerade nur, bin gerade wie so ein bockiges Kind und suche eigentlich nur nach Gründen, den scheiß Packesel.
Ja, und dann fällt der Schiffer noch nicht mal drauf rein und sagt, dass ich nicht dumm bin. Verdammt nochmal. Wenigstens den Gefallen hätte er mir doch tun können.
Scheiße, ey.
Ja, es ist wirklich fantastisch. Wirklich fantastisch.
Ah.
Aber der Esel ist auch cool. Entschuldigung. Sorry. Christian, ich bin jetzt so wahnsinnig gespannt auf dein Plädoyer.
Ja, was für ein Plädoyer denn? Wählt halt den Esel.
Soll ich mal?
So.
Okay, soll ich mal ein Plädoyer vortragen?
Ja, trag mal ein Plädoyer vor. Ich kann ja. Ich sag danach meinen Satz noch. Ist okay. Komm, mach noch, hau noch einen Cut-Up raus. Ist okay.
warte mal. Ich muss das. Okay. Okay. Leute, jetzt mal ernsthaft. Wir suchen in dieser Staffel den besten NPC und nicht das beste Inventar. Und jetzt habt ihr die Wahl zwischen einem Miniatur-Riesenhamster aus einem der besten und vielfach ausgezeichneten Rollenspiele aller Zeiten und einem Inventar. Nur um das mal deutlich zu machen. Auf der einen Seite steht Boo, der Hamster von Minsk, einem der besten Companions aller Zeiten. Und auf der anderen Seite steht, nun ja, da steht ein Inventar. Also ich weiß es nicht, ob ich meinen Punkt ausreichend deutlich gemacht habe, deswegen nochmal zum Verständnis. Wir haben hier einerseits Boo, den Hamster von Minsk, über den es einen sehr langen Wikipedia-Eintrag gibt und den der Gründer von BioWare einmal als seinen Lieblingscharakter aus allen BioWare-Spielen bezeichnet hat. Und andererseits haben wir ein Inventar. Also zusammengefasst, hier haben wir Boo, einen Hamster, über den es sogar dieses berühmte Comic gibt, und dort haben wir ein Inventar. Also, wählt nicht das Inventar, wählt den Hamster. So.
Wählt das Inventar, das dreimal mehr Platz als beim Menschen. Das ist mein Plädoyer.
Also mehr Platz als im Hamster.
Wählt nicht den Inventargegenstand, wählt das Inventar. So.
Wäre das ein. Würdest du den Kompromiss annehmen, ein Packe am Hamster dabei zu haben?
Boah, einen riesenhaften Packhamster finde ich geil.
Einen riesenhaften Weltraumhamster, in dem du deine Trambahn.
Ja, und dem man auch so eine Maske anziehen kann, finde ich auch super.
Da wäre ich an Bord.
Da wäre ich sehr an
Bord. Da wäre ich ja. An Bord.
Oh Mann, ey. Ja, ich sehe schon, wie das hier ausgeht, aber es ist auch verdient, leider. Es ist verdient. Ich gönne dir den Sieg, den du in dieser Runde erringen wirst, von Herzen. Und ja, wir sehen uns dann nächste Woche mit Wer hat den Gürtel?
Wer hat den Gürtel? Sollen wir noch auf Dings hinweisen, Patreon?
Nö.
Nee. Okay. Ja, bis dann.
Genau, dann ciao. Bis dann. Ciao.